Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Nächste Woche wird der Literaturnobelpreis an Olga Tokarczuk und Peter Handke verliehen. Und gegen den österreichischen Schriftsteller sind ja wegen seiner Haltung zu Serbien heftige Kontroversen entbrannt. In welcher Verantwortung in solch einem und in vielen anderen Fällen Verlage stehen, darüber spreche ich gleich mit dem Chef des Münchner Hansa Verlags, Jo Ländle. Für ihre Zukunft gehen junge Leute auf der ganzen Welt auf die Straße. Und wenn ein Buch auf der Bestsellerliste landet, das 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft verspricht, dann ist ja spannend, ob das die Eltern der Jugendlichen lesen oder die jungen Leute selbst. Christian Rabhansel aus der Lesart-Redaktion hat ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen gelesen. Als Herausgeber zeichnet der Jugendrat der Generationenstiftung. Was ist denn das für ein Buch überhaupt?
Ja, vielleicht fange ich an. Was ist das für eine Stiftung? Die verstehen sich als Interessenvertretung der kommenden Generationen. Und in diesem Jugendrat, naja, sind eben junge Leute, die da gemeinsam mit Älteren, also Experten, mit Wissenschaftlern etc. zusammen diskutieren. Seit vielen Jahren schon, die haben schon Manifest geschrieben, jetzt dieses Buch Zukunftsfragen. Darum geht es und der Tonfall ist entsprechend krass. Wir klagen euch an. Was wir euch vorwerfen, ist nicht euer zerstörerisches Handeln, sondern vielmehr euer zerstörerisches Unterlassen. Oder teilweise auch ein bisschen pathetisch, ne? Wenn wir aus Angst um unser Leben aufschreien, dann verhallen unsere Schreie in eurer Stille. Also das ist so der Sound dieses Buches und da gehen sie radikal alle gesellschaftlichen Bereiche durch. Ganz erwartbar natürlich Klimaprobleme. Da fordern sie solche Sachen wie deutschen Kohleausstieg 2025, Verbot von Inlandsflügen oder auch generell den ökologischen Kollaps. Da geht es dann um sofortiges Verbot von Pestiziden, Insektiziden, Abschaffung von Monokulturen. Es geht aber auch um die Wirtschaft. Da wollen sie kriminelle Machenschaften unter Strafe stellen. Die müssten justiziabel sein, wo man sich dann schon fragt, ja, was meint die denn jetzt eigentlich genau? Spekulationsgeschäfte verbieten. Es geht aber auch um generell Gerechtigkeitsfragen oder auch Digitalisierung. Das hat mich fast überrascht. Um Datensicherheit, Wahlmanipulationen, Algorithmen, sogenannte KI, wie sich das alles auswirkt. Und da wird sehr deutlich, dass die sehr skeptisch in die Zukunft blicken, besorgt, aber eben gerade was so Technologie betrifft, fand ich wirklich überraschend, dass sie deutlich weniger naiv, glaube ich, an sowas rangehen als viele andere. Ja.
Was denken Sie, warum das auf der Bestsellerliste ist? Weil die Eltern das kaufen für ihre Kinder oder wie rum läuft das?
Wie das genau demografisch aufgeteilt ist, weiß ich nicht, aber ehrlich gesagt, ich finde es überhaupt gar kein Wunder, dass das auf der Bestsellerliste ist. Das ist jetzt ja Mitte November rausgekommen, aber es ist natürlich irgendwie so ein Buch der Stunde. Und das hat eben diesen Generationskonflikt-Sound. Der hat natürlich was sehr Selbstbestätigendes für diese junge Generation. Und Empörung ist ja einfach irgendwie gerade momentan so ein Ding, was oft als ja, Argument oder auch Argumentationsersatz funktioniert auf beiden Seiten. Auch wenn dann die Alten sagen, ihr, was fällt euch ein? Das ist ja auch weniger Argument als vielmehr Empörung. Also ich glaube, das funktioniert einfach sehr gut. Und dass diese jungen Leute echt die Schnauze voll haben von dieser destruktiven Arroganz älterer Leute mit dieser werdet doch erstmal Erwachsenhaltung oder dieses irgendwie, naja, wir gucken mal, das geht doch nicht oder Klimaschutz ist eben was für Profis, dass die da sauer sind, das verstehe ich, deswegen halt auch dieser Tonfall. Ob das so klug ist, wenn man die Älteren erreichen will, weil wenn die Älteren wirklich so bockig und trotzig sind, wie dieses Buch behauptet, ob die sich dann hinterm Ofen vorlocken lassen, indem man sie nochmal ein bisschen verbal ohrfeigt, da hätte ich jetzt meine Zweifel.
Aber lohnt sich offenbar mal einen Blick reinzuwerfen.
Ja, ich glaube, es kommt wirklich drauf an, für wen, weil also für junge Leute wird es eine fantastische Selbstbestätigungslektüre sein. So richtig viel Neues erfährt man ehrlich gesagt nicht, weil auch so wahnsinnig viel drin ist. Also 270 Seiten, 10 Themen, 100 Forderungen, das ist wahnsinnig viel. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Für Ältere, glaube ich, lohnt es sich vor allem für den Tonfall, weil man wirklich sieht, die haben es richtig satt.
Christian Rabhansel über das Buch Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft mit einem Vorwort von Harald Lesch hat der Jugendrat der Generationenstiftung dieses Buch herausgegeben. Erschienen als Taschenbuch bei Blessing für 12 Euro. Über Moral und moralische Verantwortung wird viel diskutiert, seit bekannt wurde, dass der österreichische Schriftsteller Peter Handke in diesem Jahr den Literaturnobelpreis erhält. Wir wollen heute mal wissen, welche Verantwortung eigentlich Verlage in solchen Zusammenhängen tragen. Und ich bin jetzt mit Jo Ländle verbunden, dem Verleger des Hansa Verlags. Guten Tag, Herr Ländle.
Guten Tag.
Es gibt ja immer wieder mal so umstrittene Veröffentlichungen. Ein aktuelles Beispiel ist das Buch von Roger Hallam. Der war bis dato einer der führenden führenden Köpfe von Extinction Rebellion. Ullstein hat die Veröffentlichung seines Buchs, das Ende November eigentlich erscheinen sollte, jetzt zurückgezogen, nachdem Hallam den Holocaust in einem Interview relativiert hatte. Ist das jetzt verantwortungsvolles Handeln oder musste ein Verlag nicht eigentlich vorher schon aufpassen? Denn es gibt ja offenbar auch eine Passage im Buch, die den Holocaust relativiert.
Verlage müssen immer aufpassen. Die konkrete Passage kenne ich nicht. Ich weiß, dass in diesem Fall die Äußerung wirklich geeignet war, auch einen Vertrauensbruch nicht nur zwischen Verlag und Autor hervorzurufen, sondern auch berechtigte Fragen und Zweifel an der Öffentlichkeit. Und da gehört es zur Aufgabe eines Verlages, auch zu überlegen, wann Reißleinen zu ziehen sind. Bis dahin stehen Verlage hinter ihren Autoren, das ist klar.
Also ein Verlag, inwiefern hat ein Verlag eine moralische Verantwortung für das, was ein Autor, eine Autorin schreibt? Denn der Verlag ist ja derjenige, der diese Meinungen dann unter die Leute bringt.
Also ein Verlag ist erstmal gut beraten zu sagen, dass er vieles unter seinem Dach vereinen kann, auch Dinge, wo vielleicht nicht jeder einzelne Mitarbeiter immer seinen Haken hinter jeden Satz setzt. Das ist bei Zeitungen und auch bei Radios nicht anders. Dennoch gibt es unterschiedlich gestaffelte Grenzen. Es gibt das immer wieder liebreizende Vorbild unseres Grundgesetzes, das uns weite, schöne, aber wichtige Grenzen setzt. Es gibt natürlich Haltungen, Verlagshäuser haben auch ein eigenes Profil, sie stehen für etwas und das soll sich dann bitte auch in diesen Dingen widerspiegeln. Trotzdem kann natürlich jeder Autor auch in einem Buch mal eine Zuspitzung machen, wo der Verlag sagt, das sind wir jetzt nicht unbedingt, sondern das ist die Position des Autors. Das, da finde ich, gehört ein Unterschied schon noch gemacht.
Aber Verlage müssen ja natürlich auch wirtschaftlich arbeiten. Und wenn man da eben auch mal einen Text hat, den man vielleicht von einem bekannten Autor oder einem, wo man vermuten kann, dass er sich sehr gut verkaufen wird, in der Hand hat, denkt man da nicht auch mal, naja, wenn ich es nicht mache, dann schnappt sich es vielleicht Rowohlt oder Fischer. Also schlage ich da mal zu und gucke erst mal, was passiert?
Das gehört dazu. Verlage sind Zwitterwesen. Wir stellen uns eine kulturelle Aufgabe und wir haben eine wirtschaftliche Aufgabe und beide sind nicht immer genau deckungsgleich. Das ist extrem einzelfallabhängig, wo wir sagen, das tragen wir und dann irgendwann wird auch gesagt, gut, dann ist es jetzt auch mal teuer. Also ich meine, Ullstein wird das finanziell auch nicht begrüßt haben, ein vorbereitetes Buch so kurzfristig vom Markt zu nehmen. Das sind dann teure Entscheidungen und es kann auch mal die Entscheidung sein, dass ein erfolgversprechendes Buch in einem anderen Haus erscheint.
Jetzt sind Sie Verleger eines großen Verlages. Sie haben jetzt schon eine Grenze genannt. Sie sagen, das ist das Grundgesetz, gibt da einiges vor. Aber wo ist denn für Sie persönlich als Verleger so eine Grenze, wo Sie sagen, so nee, sowas würde ich auch, wenn es sich jetzt wirklich super verkauft und uns die ganze Saison rettet, das kommt mir hier nicht ins Haus.
Wir führen viel häufiger, als man das von außen so wahrnimmt, Gespräche mit unseren Autorinnen und Autoren über Stellen in Büchern. Also wir fragen uns, wie gehen wir mit Klassikern um, wo plötzlich Positionen auftauchen, bei denen wir sagen, heute erscheint uns das fremd, wo hat man da eine historische Verantwortung, die Dinge auch so zu zeigen, wo hat man aber auch eine aktuelle Verantwortung in der Auswahl zu überlegen, was für Bücher finden wir für unsere Gegenwart angemessen. Diese Diskussion führen wir aber auch mit unseren aktuellen Autoren, wo wir sagen, da im Buch sind Positionen in allen möglichen Feldern, wo es Fragen geben wird. Und dann überlegt man zusammen, wie man damit umgeht. Ich bin ja eigentlich durchaus ein Freund von diesem gesteigerten Wunsch der Öffentlichkeit, auch mal Rückmeldung zu geben zu all dem, was diese Institutionen da tun. Ich glaube, dass das alte Wort Eigentum verpflichtet auch für diejenigen gilt, die im Besitz von Macht sind. Verlage haben publizistische Macht und die kann auch immer mal wieder in Frage gestellt werden. Und das geschieht im Augenblick viel stärker als zu früheren Zeiten. Die Öffentlichkeit ist da viel vorlauter, manchmal auch überschießend vorlaut. Das wirkt manchmal rumpelig, aber ich glaube daran, dass wenn die Öffentlichkeit wiederum ihre Verantwortung auch ernst nimmt, da nicht immer jeden Shitstorm loszutreten, den man irgendwie lostreten kann, dass aus dieser Infragestellung auch wirklich Verbesserung des Gesamtgespräches eintritt.
Wie nehmen Sie das wahr, was da über Peter Handkes Literaturnobelpreisernennung diskutiert wird? Und was heißt das für den Verlag, wie der sich verhält? Wie nehmen Sie als Verleger das wahr, was Suhrkamp da macht?
Ja, das begleite ich natürlich aus einer in dem Fall relativ bequemen Position sehr genau. Das ist eine aus unterschiedlichen Gründen keine ganz leichte Diskussion. Nicht zuletzt, weil der Nobelpreis, den man ja immer nur für eine literarische Adlung hält, durchaus eine politische Komponente hat. Im Testament von Alfred Nobel steht durchaus drin, dass das für denjenigen ist, der in dem abgelaufenen Jahr das Höchste an idealistischer Tätigkeit geleistet hat. Da ist also eine durchaus moralische, idealistische Anforderungen mit drin. Und plötzlich werden Werke, die man gewohnt war, nur unter literarischen Gesichtspunkten zu lesen, auch, die kriegen nochmal so ein anderes Licht. Und da hat natürlich Handke sich mit deutlichen und auch deutlich verstörenden Äußerungen immer wieder ins Gespräch gebracht. Ich glaube, niemand bezweifelt, dass sein literarisches Werk absolut preiswürdig ist. Und da ist unsere Gegenwart gerade so, dass bestimmte Dinge neu verhandelt werden. Die werden öffentlich verhandelt, die werden teilweise sehr öffentlich und ruppig verhandelt. Dadurch, dass ich da jetzt nicht unmittelbar Beteiligter bin, genieße ich eigentlich auch diese neue Ausfechtung, ja, von literarischen Gesprächsfeldern. Wir stehen da alle auf einem großen Marktplatz und prügeln uns ein bisschen, was für Anforderungen stellen wir an Literatur und an die, die sie schreiben.
Jetzt hat sich ja gerade in dem Handkefall der Suhrkamp Verlag quasi bedingungslos hinter den Autor gestellt. Da ist auch nochmal ein 25-seitiges Papier erschienen, das den Autor rechtfertigen will. Da wird einiges ausgespart in diesem Papier oder auch in der Veröffentlichung der Texte. Gibt es eben nichts, was das ein bisschen rahmt, die Serbien-Texte von Handke oder vielleicht einordnen. Muss das ein Verlag so machen, dass er sich so bedingungslos hinter den Autor stellt?
Da gibt es unterschiedliche Fälle und jeder Fall ist anders. Wir kennen von Suhrkamp in letzter Zeit auch, wir kennen es ja von unserem eigenen Verlag, haben wir ja auch unsere Beispiele, aber bei Suhrkamp zum Beispiel gab es jetzt auch die Fälle mit Uwe Tellkamp, wo es durchaus auch Distanz gab, oder Sibylle Levitscharow. Also das heißt jetzt nicht, dass der Verlag dann in jedem einzelnen Fall immer einfach nur hinter dem Autor, der Autorin steht, sondern jeder Verlag wird sich in jedem speziellen Fall anschauen, was ist denn? Und gehört Handke wirklich zur DNA des Suhrkamp Verlages? Es ist toll, wie der Verlag über all die Jahre sein Werk mit aufgebaut hat. Die große Gesamtausgabe ist gerade erschienen und so weiter. Da tut so etwas nochmal stärker weh und da wird der Verlag auch einfach sagen, das gehört sich jetzt mal in unseren Augen nicht und wird möglicherweise da auch ein bisschen einseitiger oder Argumente reduzierender auftreten, auch im Wissen, dass andere Argumente von anderen Seiten lauter gedreht werden. Ich verstehe die Kollegen da sehr. Ich habe da sicherlich von außen die anderen Seiten auch stärker berücksichtigende eigene Meinung. Aber in dem Fall mit Handke verstehe ich auch, dass die sagen, Leute, Handke ist größer als diese einzelnen Geschichten.
Sie haben schon gesagt, Sie haben auch solche Fälle. Einer war erst Anfang des Jahres die Debatte um Takis Würgers Roman Stella, dem vorgeworfen wurde, dass er ethisch nicht vertretbar ist, wie er mit historischem Material umgeht, dass er sich also quasi nochmal an den Opfern des Holocaust vergeht, indem er sie in so einer Art fiktionalisiert. Da wurde auch der Verlag heftig kritisiert. Warum haben Sie sich das angetan?
Angetan haben wir uns jetzt zunächst mal die Publikation eines Buches, an das wir glaubten, hinter dem wir standen, in dem wir auch stehen geblieben sind. Die Lesarten gingen weit auseinander und es zeigte sich, dass da auch Lesarten dabei waren, die zum Beispiel stark erinnerten an die Diskussion damals um Bernhard Schlinks, der Vorleser, also um die großen Fragen, wie weit ist der Holocaust fiktionalisierbar. Auch da wird jedes Jahrzehnt oder jede Generation an solchen Beispielen wieder Übereinkünfte ausfechten. Und das war für uns eine bisweilen ziemlich punchhaltige Diskussion, eine harte Diskussion, wo wir uns auch viel selber in Frage gestellt haben nach der Veröffentlichung. In solchen Momenten, die tun währenddessen weh, aber in solchen Momenten wird auch immer aufs Neue ausgehandelt, was wir voneinander wollen. Das nochmal, ich begrüße das, auch wenn es im Moment selber keine freudvollen Momente sind.
Und in so einem Fall, wo dann das Feuilleton quasi Sturm läuft, da haben Sie ja dann auch nochmal in die andere Richtung eine moralische Verantwortung, wenn eben Ihr Autor oder auch Ihre Autorin, ich denke da zum Beispiel an Karin Köhler, die ja von männlichen Kritikern für ihren letzten Roman enorm angegriffen wurde und auch da so eine Art Kampagne in den sozialen Medien lief. Auch Tagis Würger wurde eben da sehr angegriffen für Stella. Da müssen Sie sich ja dann auch wieder noch in die andere Richtung moralisch richtig verhalten. Wie schützen Sie dann wiederum die Autoren?
In den Momenten sind Verlage dazu da, eng bei ihren Autoren zu sein, da eben genau siehe Suhrkamp auch diese Argumente vorzutragen. Und das haben wir gemacht, das haben wir in beiden Fällen gemacht. Bei Karin Köhler war die Diskussion offen gestanden in meinen Augen absurd, aber auch absurde Diskussionen gehören dazu. Und da verschieben sich, also so eine Diskussion wie um Miroloy von Karin Köhler zeigt, finde ich, ganz deutlich, wo gerade ja sich vielleicht auch Machtfelder verschieben. Das war eine Debatte, die in diesem Fall relativ stark von der Literaturkritik ausging, mit all den Fragen, wo steht diese Stimme heute eigentlich? Wer definiert noch in einer Gegenwart, in der jeder praktisch zum Sender geworden ist, jeder seine Stellungnahme und seine Position gegenüber den Künsten äußern kann. Wo steht da die Meinungsperspektive der Literaturkritik?
Jo Ländle, der Verleger des Hansa Verlags. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der österreichische Publizist, Historiker und Übersetzer Martin Pollack befasst sich seit vielen Jahren mit der Geschichte seiner Familie, die ja wie bei Peter Handke eng mit der slowenischen und jugoslawischen Zeitgeschichte verbunden ist. Pollacks Bericht über seinen Vater, der Tote im Bunker, ist ein akribisch recherchiertes, großartig geschriebenes Stück historischer Erinnerungsliteratur. Nicht umsonst ist er der Autor mit zahlreichen Preisen, unter anderem dem Buchpreis zur europäischen Verständigung, ausgezeichnet worden. Auch in seinem neuen Buch Frau ohne Grab schlägt Martin Pollack ein Kapitel seiner Familiengeschichte auf. Sigrid Löffler hat das Buch gelesen. Frau Löffler, was ist das, was Martin Pollack da so an diesem düsteren Teil der Zeitgeschichte fesselt?
Ja, diese Familie Bast, das ist die Familie seines leiblichen Vaters. Er ist ja der uneheliche Sohn eines Kriegsverbrechers. Diese Familie Bast, die gehörte zur deutschsprachigen Minderheit in Slowenien und sie stammt aus einem Marktflecken, der zu österreichischen Zeiten Tüffer hieß, heute Laschko heißt. Und dort hat sie ein stattliches Haus am Marktplatz bewohnt. Das war bekannt als das Basthaus, steht immer noch. Und Pollacks Großtante Pauline Bast, die hat fast ihr ganzes 70-jähriges Leben sehr still und zurückgezogen in diesem Haus verbracht und sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Im Gegensatz zu ihren Brüdern, das waren Martin Pollacks Großvater und Großonkel, die beiden waren rabiate deutsche Volkstumsnationalisten und später fanatische Nationalsozialisten, aber die haben sich rechtzeitig aus Slowenien nach Niederösterreich abgesetzt und dort haben sie nach dem Krieg noch viele Jahre unbehelligt gelebt und amtiert als angesehene Rechtsanwälte. Ihre Schwester Pauline hingegen, die in Slowenien verblieben ist, die wurde im Sommer 1945 von jugoslawischen Partisanen verhaftet und in ein Gefangenenlager in der Nähe von Maribor verschleppt. Und dort ist sie binnen Wochen an der unmenschlichen Behandlung dort zugrunde gegangen. Man weiß nicht, wo sie begraben ist, wahrscheinlich in einem unbekannten Massengrab, wo sie verscharrt wurde.
Und was ist für Martin Pollack das Interessante, das Erzählenswerte an ihrem Leben?
Ja, das Interessante ist natürlich die Konfliktgeschichte zwischen den Slawen und der deutschen Bevölkerung auf dem Balkan. Als Pauline Bast geboren wurde, da gehörte das Land ja mit dieser gemischten deutschen und slawischen Bevölkerung, gehörte ja noch zum Habsburgerreich. Tonangebend war damals die deutschsprachige Minderheit. Nach 1919 wurde aus diesen österreichischen Kronländern das neue Königreich der Slowenen und Kroaten und Serben und jetzt hatte die Slawische polnische Mehrheit das Sagen. Und dann erfolgte der Einmarsch der Wehrmacht 1941. Da haben sich die Machtverhältnisse abermals umgedreht. Jetzt haben die Nazi-Besatzer gewütet gegen die slawische Bevölkerung. Deportationen, Massaker, Massentötungen. Und nach 1945, da waren die Jugoslawen siegreich und da haben sie ihre Wut über diese Vernichtungspolitik der Nazi-Besatzer unterschiedslos an allen ausgelassen, an den Tätern, aus den Nazi-Kollaborateuren und auch an Unschuldigen, nur weil sie, wie diese arme Pauline Bast, der deutschen Minderheit angehörten.
Das heißt, das hat sich auch direkt auf ihr Leben ausgewirkt.
Ja, ja, unbedingt. Sie ist da daran zugrunde gegangen. Und das, obwohl sie vollkommen unbescholten war und sich politisch auch in keiner Weise während der Nazi-Zeit hervorgetan hat.
Jetzt ist Martin Pollack ja durch diese familiären Wurzeln da auch sehr persönlich betroffen. Wie macht sich das denn auf seine Arbeit, auf seinen Zugang als Historiker? Wie wirkt sich das aus?
Ja, Martin Pollack ist ein ganz unerschrockener, unbestechlicher Wahrheitsforscher. Weder versucht er historisch aufzurechnen noch zu relativieren. Und das gilt auch hier, obwohl er ja persönlich betroffen ist, wo er doch am Beispiel seiner eigenen Familie diese ganze grausame und wechselvolle Konfliktgeschichte der Volksgruppen in Slowenien entfaltet. Er erzählt auch diese Schreckensgeschichte ohne Zorn und Eifer nach der Maxime des römischen Geschichtshistorikers Tacitus. Also ohne etwas zu verschweigen, ohne etwas auszublenden. Und das, glaube ich, muss man schon wirklich an Pollack bewundern, diese kompromisslose Bereitschaft, sich seiner Herkunft zu stellen.
Und bewundern muss man ja auch unbedingt seinen Stil, finde ich. Ich habe auch einiges von ihm gelesen und konnte das immer gar nicht aus der Hand legen, weil er so packend schreiben kann. Ist das hier auch so?
Ja, man muss natürlich bedenken, Tante Pauline, die hat ein unscheinbares Leben geführt. Die ist als Titelheldin natürlich weniger spektakulär als Martin Pollacks Vater, der ja wirklich ein Bösewicht und Großverbrecher war und eine Nazi-Großverbrecher Karriere gemacht hat. Aber trotzdem gelingt es Martin Pollack, auch aus diesem Material eine sehr spannende und aufschlussreiche Geschichte über Slowenien im 20. Jahrhundert zu machen.
Sigrid Löffler über das neue Buch von Martin Pollack, Die Frau ohne Grab, Bericht über meine Tante. Erschienen ist das Buch im Schollnai Verlag für 22 Euro.
Adventskalender.
Ich verschenke ein Buch namens Identitäten und wenn man am schönsten sagen will, worum es geht, dann wird man das englische Original zitieren. Im Original heißt das Buch nämlich The Lies That Bind, die Lügen, die binden. Das ist ein bisschen das Thema. Identitäten sind seit einigen Jahren ja ein sehr brenzliges politisches Thema. Also viele Deutsche, viele Amerikaner, viele Ungarn, viele Österreicher fragen sich ein bisschen von rechts, wie sie sich am besten in ihre Identität verankern können. Und es gibt Frauen und Transmenschen, Schwarze, Braune, Marginalisierte, die ebenfalls sich in ihrer Identität verankern wollen. Und in dieser Debatte, eine politische Debatte genauso wie eine kulturelle Debatte, da greift dieses Buch ein und zwar jetzt nicht auf so eine Weise, dass es einfach sagt, ich bin links oder ich bin rechts, sondern das ist ein Buch, das klärt wie kaltes, klares Wasser. Ein Buch, das einfach den Blick frei macht. Tatsächlich dieses kaltes, klares Wassermäßige. Es ist ein philosophisches Buch. Es ist geschrieben von einem Autor namens Kwame Anthony Appiah, der ist gelernter analytischer Philosoph, gleichzeitig ein begnadeter Erzähler. Und der hat Wurzeln in Ghana, in England und in den USA. Und genau diese dreifache Herkunft thematisiert er schon in seinem Prolog und macht dadurch klar, es gibt nicht nur diese eine einzige Identität. So, jetzt ist total klar, das ist ein Sonderfall. Wir sind nicht alle so bildungsaristokratische Menschen wie dieser Princeton-Universitätsprofessor Mr. Appiah, das ist total klar. Drum gibt es am Anfang auch eine kleine Theorie der Identität, die trotz allem klar macht, dass egal in welcher Kategorie ich gucke, Geschlecht, Religion, Land oder Race, was man so schwierig auf Deutsch mit Rasse übersetzen kann, in keiner dieser ganzen Register gibt es diese eine einzige Identität, sondern das ist eigentlich eine Fiktion, was wir uns vormachen. Das ist ein bisschen die Pointe dieser Theorie, die er da vorstellt und das aber halt total schön erzählt und ebenso begrifflich klar. Ich schenke das Buch in diesem Jahr meinem Sohn. Mein Sohn ist Anfang 20 und der ist im Augenblick für ein halbes Jahr am anderen Ende der Welt. Und als er gesagt hat, warum er jetzt so lang verschwindet an diesen Ort, wo Leute aus sehr unterschiedlichen Weltgegenden zusammenkommen, war seine Antwort, ich möchte einmal da sein, wo mich keiner fragt, wo ich eigentlich herkomme. Und damit er nicht nur ein halbes Jahr solche Sachen erlebt, sondern das auch ein bisschen theoretisch grundiert, kriegt er dieses Buch.
Unser Kollege René Agiga verschenkt das Buch Identitäten, die Fiktionen der Zugehörigkeit von Kwame Anthony Appiah. Übersetzt hat das Buch Michael Bischoff, erschienen ist es bei Hansa Berlin und es kostet 24 Euro. Seit ein paar Wochen läuft der zweite Teil von Disneys Die Eiskönigin in unseren Kinos und schon jetzt gilt dieser Film als einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Ein Gutteil dieses Erfolgs verdankt der Film dabei dem Soundtrack. Vor allem eine Nummer hat es vielen Kinozuschauern angetan, das Liebeslied Lost in the Woods oder wie es in der deutschen Fassung heißt, Verlassen im Wald. Florian Werner hat diesen Song für uns gelesen.
Nun bist du fort. Gehst einen völlig anderen Weg, lässt mich zurück, soll ich dir trotzdem jetzt folgen?
Ein herzzerreißender Moment. Der Eissammler Christoph steht auf einer skandinavisch angehauchten Waldlichtung. Seine Freundin Anna ist verschwunden, deren Schwester, die Eiskönigin Elsa, ist ebenfalls nicht mehr da. Nur die Rentiere halten ihm noch die Treue. Unterstützt von ihren zotteligen Kehlen, stimmt Christoph eine Powerballade an, in der er der abwesenden Anna sein Herz ausschüttet.
Und nun bin ich ganz allein, steh verlassen im Wald. Nord ist Süd, rechts ist links, ohne dich.
Stimmt. Wenn man die Himmelsrichtung nicht mehr unterscheiden kann, wird die Orientierung schwierig, im ursprünglichen Wortsinn. Der Begriff orientieren kommt vom lateinischen Oriens, Osten. Nur indem wir den Ort des Sonnenaufgangs bestimmen können, finden wir uns in der Welt zurecht. Im Schatten der Wälder, ohne Blick auf den Horizont, kann man Nord und Süd, rechts und links leicht verwechseln.
Immer war ich nah bei dir, steh nun verlassen im Wald. Du gehst in die Welt ganz ohne mich. Und ich steh im Wald.
Darüber hinaus ist der Wald, der hier als Schauplatz für Christophs Balzgesang dient, mit allegorischer Bedeutung zugewuchert. So gilt er seit der Romantik als Ort, wo der Mensch einerseits zu sich selbst finden kann, wo er andererseits aber auch identitätszerrüttende Momente der Angst, der Einsamkeit und der Einsicht in die eigene Endlichkeit durchlebt. Das gilt für die Wander- und Nachtlieder von Franz Schubert. Das gilt aber auch für spätromantische Popsongs wie A Forest der englischen Gruppe The Cure. Die Situation ist stets die gleiche. Ein Mann findet sich von Gott und oder der Geliebten verlassen im Walde wieder. Es wird ihm im besten freudschen Sinne unheimlich zumute. Doch anstatt einen Weg aus dem existenziellen Dickicht zu suchen, bleibt er erst einmal stehen und beginnt, seine missliche Lage zu besingen.
Ja, mir war bisher mein nächster Schritt immer klar. Mit einem Mal geht dieser Pfad nicht mehr weiter.
Rein ästhetisch betrachtet ist diese Entscheidung zu begrüßen. Hat sie uns doch einige der schönsten Waldlieder beschert. Aber pragmatisch gesehen stellt sie doch eher einen Holzweg dar. Schließlich kommt man, wenn man nicht irgendwann weiter wandert, auf keinen grünen Zweig.
Oh, wenn du mir nicht raus hilfst, bin ich nie aus dem Wald. Bin ich dir wirklich egal?
Einen Ausweg aus dem Unterholz weist René Descartes. Wanderer, die sich im Wald verirrt haben, schrieb der Philosoph, dürften keinesfalls stehen bleiben, sondern müssten beharrlich immer in derselben Richtung weitergehen. Denn so werden sie, wenn sie nicht genau dahin kommen, wohin sie wollten, wenigstens am Ende irgendeine Gegend erreichen, wo sie sich wahrscheinlich besser befinden als mitten im Wald.
Florian Werner las den Songtext von Lost in the Woods auf Deutsch Verlassen im Wald aus dem Film Die Eiskönigin Teil 2.